NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um einen Roman mit einem sprechenden Haus. Am kommenden Sonntag wird in vielen deutschen Städten des 9. November 1938 gedacht werden, dem Tag, wo mit einem Pogrom die Hetze gegen Jüdinnen und Juden in offene und organisierte körperliche Gewalt umschlug. Viele Romane, Biografien und Autobiografien verarbeiten die Ereignisse jener Nacht, in der so viele Menschen überfallen, verletzt und ermordet wurden. Synagogen, Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört. Das ist bekannt. Und doch gibt es immer wieder ganz neue und überraschende Perspektiven darauf. Ein in dieser Art origineller und sehr fesselnder Roman ist der von Henrik Santo. Der in Hannover lebende Autor beschreibt in »Treppe aus Papier« alles, was passiert, aus der Perspektive eines Hauses, das seine Bewohner erlebt und kommentiert. Es ist ein älteres vierstöckiges Haus von 1899 und hatte seit seiner Einweihung 217 BewohnerInnen. Henrik Santo, lesen Sie doch bitte mal eine kurze Passage.
Wir sind eine Summe aus Rohren, sind gestapelter Stein, verputzte Mauer, wir sind Treppen und Toiletten, die Briefkästen mit wechselnder Beschilderung, wir sind der Mund, in den du deine Säuglinge trägst, aus dem du uns auf Bahren verlässt, das Echo von Sicherheitsschuhen, Sandalen, Sneakern, in unserem Bauch entstehen Geheimnisse, ob geteilt oder verborgen, wir erinnern, weil nichts das Innere verlässt, weil es immer ist. Kein Ende, nur Fortbestand.
Ihr erzählendes Haus fokussiert sich auf drei Personen und ihre Familien. Da ist die heutige 15-jährige Oberstufenschülerin Nele, die sich auf eine Geschichtsklausur vorbereitet und der immer mehr Fragen kommen. Sie trifft die 90-jährige Irma im ersten Stock, die einer glühenden Nazi-Familie angehörte. Und schließlich ist da Ruth Sternheim, ein Mädchen, dessen Vater das Haus einmal gehörte und auch das Uhrengeschäft im Parterre. Neles heutiges Zimmer in der elterlichen Wohnung im vierten Stock war mal Ruths Zimmer. Das Besondere für das Haus sind alle noch da. Ihre Stimmen, ihre Schritte, es ist laut, alles ist gleichzeitig. Henrik Santo, wie kam Ihnen diese Idee, so zu erzählen?
Die spannende Sache ist ja, in dem Buch, in dem Roman geht es in erster Linie um Erinnerung, um die Art, wie Erinnerung weitergegeben wird, wie sie sich verändert in der Weitergabe, wie sie teilweise geschönt wird, wie Teile weggelassen werden. Und das liegt ja an der Zeit, die verstreicht, dass quasi im Rückblick Dinge vergessen werden, weggelassen werden. Und ich habe einen Erzähler gesucht, der unbeeinflusst von diesen zeitlichen Abläufen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass es doch sehr, sehr spannend wäre, wenn der Ort, an dem die Handlung stattfindet, gleichzeitig auch der Erzähler ist.
Also das Haus sagt manchmal in einer Zeit, die du Vergangenheit nennst und hilft sozusagen dem Leser mit der Struktur. Aber das Haus selber nimmt zeitlos wahr.
Das Haus nimmt zeitlos wahr und ich fand gerade diese Gleichzeitigkeit, die sich ja diesen Narrativen entgegenstellt, in denen es heißt, ach, das ist so lange her, man muss mit diesen Dingen abschließen und. Gerade diese Gleichzeitigkeit hebt ja diese Narrative aus den Fugen. Denn historisch gesehen ist die Zeit des NS nicht besonders lange her und sie wirkt ganz massiv nach in das, was wir heute als Gegenwart begreifen. Und auf so vielen Ebenen in der Geschichte selber geht es ja nicht nur um die familiäre Ebene, sondern auch, wie zum Beispiel bestimmte Erziehungsformen bis in das Heute nachwirken, wie das auf einer ökonomischen Ebene passieren kann und. Und diesen.
Also Irma zum Beispiel erlitt eine unglaublich grausame Dressur in ihrer Nazi-Familie.
Genau. Irma war ein Opfer dieser Johanna Haraschen Erziehungsphilosophie, die sehr en vogue im Dritten Reich war, aber auch danach noch sehr lange gewirkt hat. Also diese Erziehungsbücher von Johanna Hara, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, so der Titel im NS, und später dann Die Mutter und ihr erstes Kind, wurden millionenfach bis in die späten 80er aufgelegt und wirken ganz perfide und präzise in ihrer Grausamkeit noch bei ganz vielen Menschen nach, die deutlich, deutlich später geboren sind.
Also das Spannende ist ja, wenn ich in einem Haus wohne, dann erlebe ich das Haus nur als von mir bewohntes Haus. Das Haus selber aber hat ja die ganze Zeit Bewohner erlebt. Und das ist im Grunde eine Perspektive, die sie nutzen. Das Haus weiß, was in diesem Zimmer alles vorher schon los war. Und noch vorher. und wie es aussah und welche Probleme und welche Konflikte sich abspielen. Das Haus ist bei der Familie Sternheim, das Haus ist bei der Nazi-Familie und das Haus ist heute.
Absolut. Und ich denke, dass ein Verständnis dafür, dass man sich durch Räume bewegt, die nicht einfach in einem luftleeren Raum entstanden sind und aufhören zu existieren, sobald man sie verlässt, sondern dass man sich durch Kontinuitäten bewegt, durch Lebensgeschichten, durch Schicksale, die sich streifen können, die sich vielleicht sogar kreuzen können, ohne dass wir es merken, hilft, finde ich, eine Demut davor zu entwickeln, wie wir uns durch eine Welt bewegen, die eben nicht nur uns gehört.
Einmal heißt es im Buch, dass Erinnerung durch die Ritzen der Zeit sickert auf die Schultern der nächsten Generation. Ihr ungarisch-jüdischer Vater überlebte den Holocaust als Kind im Versteck alleine. Wie erleben Sie dieses Durchsickern auf die Schultern der anderen Generation?
Also es gibt ja verschiedene Arten der transgenerationellen Weitergabe. Also es gibt ja das Bewusste, was gelebt, was vermittelt wird, was erzählt wird, was bewahrt wird. Es gibt aber auch das Unbewusste, das, was nachwirkt, ohne an die Oberfläche zu kommen. Das, was wirklich vielleicht durch die Ritzen einer Familienerzählung fällt und immer mitläuft, miterzählt wird, ohne explizit benannt zu werden.
Können Sie mal ein Beispiel sagen?
Also in meiner Familie und in vielen anderen jüdischen Familien gibt es eine ganz bewusste Weitergabe, ein ganz bewusstes Erinnern, ein Versuch, diese Zerstörung aufzufangen, indem man ihr mit einem Erzählen begegnet, indem man die Namen erinnert, indem man die Geschichten erinnert, indem man der Menschen erinnert. Und gleichzeitig haben wir jetzt vorrangig in deutschen Familien, sogenannten Täterfamilien, eine andere Art von Erinnerungsarbeit oder einen Erinnerungsfortlauf, wo eher darauf verzichtet wird, bestimmte Dinge zu erzählen, aber die wirken trotzdem nach.
Opa war kein Nazi.
Ganz genau. Leider doch, sagen dann die Wände.
Die beiden Mädchen im Buch, die heutige Schülerin Nele und Ruth Sternheim mit dem ungewissen Schicksal, sind sehr lebendig, sehr glaubwürdig als Charaktere. Wurden Sie da inspiriert von Ihren Erfahrungen mit Schülern und Schülerinnen? Also ich habe gelesen, Sie geben Workshops an Schulen für kreatives Schreiben und andere Sachen.
Genau, ich bin viel an Schulen, ich arbeite viel mit jungen Menschen. Auf jeden Fall habe ich große Freude in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, gerade weil sie noch in ihrer Neugier so ungeschmirgelt sind. Und da ist ganz viel Energie und Bereitschaft, sich einzulassen auf die Welt. Und insofern hatte ich schon viele Inspirationspunkte, aus denen ich dann schöpfen konnte für Nele und Ruth, wobei jetzt keine der Figuren in diesem Buch ein reales Vorbild in der Hinsicht hat. Also das sind alles Collagen, das sind alles Mosaiken aus menschlichen Begegnungen, die sich dann neu zu Figuren zusammengesetzt haben.
Das Haus ist voller Zorn über die Ereignisse, über das, was es erlebt hat. Also das Haus ergreift Partei. Es ist, als sei da immer eine Kraft, die den Verfolgten versucht beizustehen. Wie kommt das, dass Sie das so geschrieben haben?
Das Haus kennt die Gnade des Vergessens nicht, weil es keine Zeitwahrnehmung hat. Es gibt nicht die Möglichkeit, über die Jahre ein Ereignis weich zu zeichnen mit dem Fortlauf der Zeit, sondern alles geschieht in der Wahrnehmung des Hauses immer und für die Ewigkeit gleichzeitig. Das bedeutet, und da sprechen wir jetzt beispielsweise vom 9. November, es wird an diesem Haus ein Pogrom vollzogen. Es wird eingebrochen, eingedrungen, es werden Wohnungen geplündert, das Geschäft im Erdgeschoss wird geplündert. Und dieser Akt des Eindringens ist einer, der im Haus fortwährend weiterlebt. Zu jedem Zeitpunkt dringen Schergen in dieses Haus ein. Das galvanisiert natürlich eine Wut. Weiter hat das Haus natürlich eine Nähe zu den Menschen, die es bewohnen. Es hat eine Parteilichkeit gegenüber allen. Und insbesondere aber gegenüber jenen, die gegen ihren Willen aus dem Haus entfernt werden oder die sich dort nicht frei entfalten können oder die einer Gefahr ausgesetzt sind. Denn das ist auch die Tragik des Hauses. Es ist handlungsunfähig. Es kann nur beobachten, es kann nicht eingreifen. Und aus diesen Aspekten formt sich diese Haltung des Hauses. Es kann nicht vergessen und es kann nichts tun, also reagiert es mit Zorn.
Es hat etwas Objektivierendes, also in meiner Wahrnehmung fast Erleichterndes, dass so erzählt wird, weil da eine Kraft ist, die zumindest die ganze Zeit emotional präsent ist in Form dieses Hauses und den Menschen, denen so das Leben kaputt gemacht wird, beisteht. Haben Sie das selber auch so empfunden, dass es da auch was Erleichterndes gibt?
Also für mich persönlich war die Arbeit an dem Text nicht wahnsinnig erleichternd. Ich finde das schön, dass das Haus diesen Effekt hat, weil es diese, ich nenne es jetzt Güte, die in der Figur des Hauses angelegt ist, das auch transportieren soll. Das soll ja beim Lesen auch diese Widersprüchlichkeit der emotionalen Aspekte ausführen. Ich finde es spannend, wie unterschiedlich Menschen diesen Text lesen. Ich habe Feedback bekommen von Menschen, die sagen, ach, das ist so schön, dass das Haus nicht urteilt. Ich persönlich finde, es urteilt schon sehr, sehr klar an bestimmten Stellen und Punkten. Und gleichzeitig habe ich auch das Feedback bekommen, ach, wie toll, dass dieses Haus Partei ergreift und dass es Haltung zeigt.
Sie sind jetzt 37 Jahre alt. Wie nah kommt Ihnen der ganze Horror, wenn Sie so ein Buch schreiben?
Wir haben es kurz angesprochen, mein Vater ist Jahrgang 42, hat die Shoah als Kind in Budapest überlebt. Und ich bin dadurch generationell näher an den Ereignissen als Menschen, es in meinem Alter üblicherweise sind. Insofern geht mir das schon sehr nah, auf eine bestimmte Art und Weise. Gleichzeitig beobachte ich natürlich, dass es bestimmte gesellschaftliche Kräfte gibt, die auf dem Weg sind, irgendwelche in Anführungszeichen Schlussstrichdebatten führen zu wollen oder Erinnerungen zu ihren Gunsten umdenken zu wollen oder die Antisemitismus nur noch als importiertes Phänomen betrachten wollen, was natürlich völliger Quatsch ist. Und in diesem gesamten Potpourri aus Empfindungen, Wahrnehmungen, Beobachtungen muss ich mich dann als Person, die ich bin, irgendwie bewegen, aber ich muss mich auch als Schriftsteller und als Künstler darin irgendwie bewegen. Und das ist schon viel Mühe und Arbeit und emotional und intellektueller Stress.
Sie danken im Nachwort Ihrem Vater und Ihren Großeltern für deren Widerständigkeit und Überlebenswucht, ohne die es weder Sie noch Ihren Roman gäbe. Was war das für eine Widerständigkeit? Lässt sich das kurz sagen?
Ja, da sind wir wieder bei der Frage, wie nah es an mir dran ist. Also es war eine Reihe von absoluten Glücksfällen notwendig, dass es mich überhaupt gibt. Das meine ich mit Widerständigkeit und Überlebenswucht.
Also Ihr Vater und Ihr Großvater mussten einfach unglaublich viel durchstehen. Ihr Vater und Ihre Großeltern mussten.
Genau, also ja, nicht nur das, aber also dann war der Zweite Weltkrieg vorbei, danach war nicht alles gut, dann gab es in Ungarn ein kommunistisches Regime, dann musste man fliehen, also durch die Gesamtheit des 20. Jahrhunderts ziehen sich Ereignisse, die Biografien, die darin münden, dass ich existiere, jederzeit hätten kappen können. Und sich alleine vor Augen zu führen, wie unwahrscheinlich ein eigenes Leben sein kann und wie unselbstverständlich die eigene Existenz ist. Also das lässt sich kaum ertragen, wie willkürlich das dann wird.
Danke, Henrik Santow. Ihr sehr lesenswerter Roman Treppe aus Papier ist im Verlag Blessing erschienen und kostet 23 Euro. Als Musik mit einem jüdischen Bezug haben Sie sich We Didn't Start the Fire von Billy Joel gewünscht. Ein Song, der bis auf den Refrain nicht aus ganzen Sätzen, sondern aus circa 150 Namen und Schlagworten zu zeitgeschichtlichen Themen besteht. Suezkrise, der Mord an Kennedy, Adolf Eichmann, Josef Stalin, Marilyn Monroe, AIDS, das Massaker am Tiananmenplatz. Es ist ein wilder Ritt durch die Geschichte. Weshalb haben Sie genau diesen Song gewählt?
Ich fand es so schön, wie dieser Song mit dieser Vielseitigkeit von Geschichte arbeitet und gleichzeitig eben diese Linearität aushebelt. Also Geschichte schreitet voran, passiert, es gibt ganz viele Ereignisse, die aufeinander einwirken und. Und es ist kontinuierlich, aber eben nicht linear. Und das, finde ich, beschreibt dieser Song extrem gut. Gleichzeitig ist das Video zu diesem Song auch sehr sehenswert, weil in diesem Video eine Wohnung gezeigt wird, in der die verschiedenen Zeitebenen gleichzeitig einwirken. Und das ist mir erst nach dem Schreiben des Romans aufgefallen, dass sich da die Zugänge künstlerisch zumindest ähneln. In der Art, wie das Video gemacht ist und in der Art, wie ich in dieser Collagentechnik im Haus die Gleichzeitigkeit zeige.
King and I and the catcher in the rye, Eisenhower vaccine,
We Didn't Start the Fire, das war Billy Joel, 1949 in New York geboren, als Sohn von Rosalind Nyman aus Großbritannien und Helmut Joel aus Deutschland. Die jüdische Familie des Vaters lebte in Nürnberg, floh 1938 aus Deutschland und wanderte in die USA aus. Sohn Billy interessierte sich immer sehr für Geschichte im Allgemeinen und die seiner Familie im Besonderen und sagte einmal, er wäre Geschichtslehrer geworden, wenn die Musikerkarriere nicht geklappt hätte. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der radikal-islamischen Hamas in London festnehmen lassen. Dem Mann werde vorgeworfen, bei der Vorbereitung von Mordanschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa geholfen zu haben. Der Beschuldigte ist den Angaben zufolge dringend verdächtig, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein. Vor rund 5 Wochen hatte die Bundesanwaltschaft in Berlin bereits 3 Männer wegen desselben Vorwurfs festnehmen lassen. Gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen. Der für Diaspora-Fragen zuständige israelische Minister Amichai Chikli hat die jüdische Bevölkerung New Yorks dazu aufgerufen, nach Israel auszuwandern. Grund dafür ist der Wahlsieg des demokratischen Bürgermeisterkandidaten Mamdani. Die Stadt werde nach der Wahl Mamdanis nie mehr dieselbe sein, insbesondere nicht für die jüdische Gemeinschaft, schrieb Chikli auf der Online-Plattform X. Mamdani hatte wiederholt Israel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen. Nach seiner Wahl bekannte er sich zum Existenzrecht Israels und sagte, es gebe keinen Platz für Antisemitismus. Mamdani ist der erste muslimische Bürgermeister New Yorks. In der Metropole leben rund 1,3 Millionen Jüdinnen und Juden. Das ist die größte städtische Gemeinde außerhalb Israels. Der verwaiste jüdische Friedhof in Lüneburg soll neu gestaltet werden und seine Würde zurückerhalten. Das kündigte der Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Lüneburg, Christoph Domen, in einem Gespräch mit dem evangelischen Pressedienst an. Demnach sollen bis Mai kommenden Jahres unter anderem 6 Stelen mit den Namen der 168 dort bestatteten Jüdinnen und Juden aufgestellt werden. Ein Spendenaufruf für die Gravuren habe eine überwältigende Resonanz gehabt. Für jüdische Bestattungen seien bis zu 50 neue Grabstellen vorgesehen. Es wären die ersten seit 1939. Nach Angaben des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen sind in den vergangenen Jahrzehnten mehrere jüdische Friedhöfe neu angelegt worden, zum Beispiel in Oldenburg, Wolfsburg, Osnabrück und Hannover. In Schwerin finden erstmals die Tage des Exils und das Festival für verfilmte Musik statt. Vom 8. bis zum 14. November haben Besucher Gelegenheit, bei Konzerten, Lesungen oder Führungen über die Themen Verfolgung, Flucht und Exil in Vergangenheit und Gegenwart ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag findet das Abschlusskonzert eines Workshops zu verfilmter Musik statt. 25 junge Musikerinnen und Musiker haben 3 Tage lang Werke verfilmter Komponisten einstudiert. Die Tage des Exils finden seit 2016 auf Initiative der Körber-Stiftung in verschiedenen deutschen Städten statt, unter anderem in Hamburg. Mit einer interaktiven Ausstellung unter freiem Himmel erinnert das niedersächsische Wissenschaftsministerium an die 1938 von Nationalsozialisten zerstörte neue Synagoge in Hannover. Dazu wurden vor dem Ministerium 3 Stelen mit QR-Codes aufgestellt. Dort können sich Interessierte per Smartphone in einer virtuellen Zeitreise über die Geschichte des Ortes informieren. Zudem erinnert eine Ausstellung an die frühere Synagoge, die in unmittelbarer Nähe des heutigen Wissenschaftsministeriums stand. Die Synagoge in Hannover wurde in der Reichspogromnacht 1938 zerstört. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom. Hier noch ein Hinweis, am kommenden Sonntag, den 9. November, gibt es unter anderem auf dem Kalebachplatz in Hamburg wieder eine große Gedenkfeier ab 17 Uhr mit vielen Kerzen, mit Ansprachen und Musik. Diesmal wird besonders der jüdischen Anwohner des Grindelviertels gedacht. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Bamberg. Es spricht Johannes Avenarius.
Der Abschnitt Vayera erzählt von einer außergewöhnlichen Begebenheit in einer alltäglichen Umgebung zu Abrahams Zeit. Der 100-jährige Patriarch Israels sitzt in Hebron am Eingang seines Zeltes, als der Tag am heißesten ist. Als Zeichen seines Bundes mit Gott hatte er sich beschneiden lassen. Nun erholt er sich von diesem Eingriff und ruht sich aus. Man würde eigentlich erwarten, dass Abraham das im Zelt tun würde, aber das kommt für ihn selbst in seiner angeschlagenen Verfassung nicht in Frage. Warum nicht? Abraham ist ein leidenschaftlicher Gastgeber. Kein Reisender soll an seiner Tür vorbeigehen, ohne von ihm freundlich zu einer Rast eingeladen zu werden. Und so lernen wir von ihm, Fremde und Reisende mit offenen Armen zu begrüßen und aufzunehmen. Gastfreundschaft ist eine Mitzwa, ein Gebot der Tora. Als Abraham sieht, dass sich drei Männer seinem Zelt nähern, erhebt er sich von seinem Platz und läuft ihnen entgegen. Er fordert sie auf, bei ihm und seiner Frau einzukehren und sich mit Brot, Milch und einem frisch geschlachteten Lamm zu stärken. Im weiteren Verlauf der Erzählung erfahren wir, dass es sich bei den drei Männern um Engel handelt, die Sarah und Abraham eine Botschaft zu bringen haben. Ihr Wunsch, den seit Jahrzehnten ersehnten Sohn zu bekommen, soll in einem Jahr in Erfüllung gehen. Was wäre eigentlich geschehen, wenn Abraham sich nicht aufgemacht hätte, um die Gäste in seinem Zelt aufzunehmen? Hätte er die Botschaft der Engel verpasst, dass ihm ein Sohn geboren werden soll? War diese Bemühung Abrahams um die drei Männer nicht überflüssig? In den vorangegangenen Erzählungen hörten wir ja bereits davon, dass Gott ihm von Angesicht zu Angesicht die Geburt eines Sohnes verheißen hatte. Unsere Weisen erklären dazu, alle Welten, die Gott schaffen will, seine Wohltaten, die er uns zugutekommen lassen will, sind davon abhängig, dass sie durch unsere guten Taten herausgefordert werden. Gottes Versprechen und Verheißungen sind wie ein existierendes Potenzial. Doch dieses göttliche Potenzial ist auf Instrumente angewiesen, um sich auswirken zu können. Es ist einem Samen vergleichbar, in dem das Potenzial zum Keimen und Wachsen steckt. Entfalten kann er es aber nur in Kooperation mit der ihn umgebenden Erde und dem Wasser, das ihn tränkt. Und so verhält es sich mit dem Versprechen Gottes an Abraham und Sarah. Es ist schon lange als Potenzial existent, das darauf wartet, durch gute Taten der beiden ausgelöst und aktiviert zu werden. Es ist in der Tat so, wenn Abraham sich nicht von sich aus von seinem Ruheplatz erhoben und die Fremden mit offenen Armen in seinem Zelt empfangen hätte, so hätte er der Verheißung Gottes, dass ihm ein Sohn geboren wird, den fruchtbaren Boden entzogen, auf der sie gedeihen, verwirklicht werden konnte. So hat Gott seine Welt erschaffen. Alles, was im Himmel vom Ewigen her existiert, soll mit guten Taten der Menschen verbunden werden. So können sich Gottes Verheißungen auf Erden verwirklichen. Weil Abraham das Gebot der Gastfreundschaft mit Herz und Seele erfüllt, bekommt er den lang ersehnten Sohn geschenkt. Der Erzvater Israels sitzt am Eingang seines Zeltes. Das ist ein Platz mit Potenzial. Hier spielt sich das Leben und Zusammenleben ab, in dem die Gebote des Ewigen tatkräftig umgesetzt werden können. Darauf kommt es für uns an, sich dem Potenzial des Himmels zu öffnen, sich dem Himmelreich als Instrument hier auf Erden zur Verfügung zu stellen. Wir sind die Tür, durch die der Ewige eingeht und sein Himmelreich irdisch verwirklichen will.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Bamberg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie das Ma'ashiv. Übersetzt lautet der Text: Womit kann ich dem Ewigen all die Wohltat vergelten, die er erweist? Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger. Yeah.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.